SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchardt. Nächste Woche ist Buchmesse in Leipzig. Gastland sind dieses Mal Flandern und die Niederlande. Alles außer flach lautet ihr Motto. Ich bin gespannt und freue mich darüber, gleich mit der flämischen Autorin Lise Spitt zu sprechen. Außerdem stellen wir viele neue Bücher vor, von Bernardine Evaristo zum Beispiel und von Percival Everett. Zwei historische Romane, ganz modern verfasst. Everett zum Beispiel lässt Mark Twains berühmten Sklaven Jim seine Geschichte nochmal neu erzählen. Wie er mit Huckleberry Finn auf dem Mississippi nach Norden floh. Passend dazu gibt's heute die Bluegrass-Western-Gitarre von Thierry Massoubre. Auch mit Banjo und Mandoline und was noch so dazu gehört zu klassischer Western-Musik. Behind the Strings heißt sein Album. Los geht's aber mit dem neuen Buch von Ronja Othmann, für das sie die Vertreibungsgeschichte der Jesiden recherchiert hat. Wir beginnen heute mit dem neuen Buch von Ronja Othmann, einer wahren Großrecherche. Einer Großrecherche zum Schicksal der Jesiden. Vielfach wurden sie verfolgt, besonders brutal aber vor ziemlich genau 10 Jahren von der Terrorgruppe Islamischer Staat. Seither sind viele Jesidinnen und Jesiden aus dem Irak geflohen. Etwa 100 bis 200.000 leben auch in Deutschland. Vor einem Jahr stufte der Bundestag die Ermordung, Versklavung und Vertreibung der Jesiden als Völkermord ein. Was genau das heißt, Völkermord, das untersucht die Autorin Ronja Othmann in ihrem neuen Buch. Ihr Vater ist selbst Jeside. Ihr Buch heißt 74. Eine beeindruckende Lektüre, findet Wolfgang Schneider.
Der Völkermord an den Jesiden beginnt im August 2014 in der irakischen Region Shingal. Weil sie die Zwangsbekehrung zum Islam verweigern, werden sie umgebracht. Für die Gotteskrieger des Islamischen Staats ist die Tötung von Ungläubigen halal. Ganze Dorfgemeinschaften werden ausgelöscht, viele Mädchen und Frauen verschleppt. Es gibt Sklavenmärkte in Raqqa und Mosul, auf denen Jesiden, Ronja Othmann bevorzugt die Schreibweise Esiden, verkauft werden.
Vor 2014 kennt man die Esiden in Deutschland nicht. Wenn ich gefragt werde, sage ich, wir sind Kurden aus Syrien. 2014 wissen die Leute, dass es Esiden gibt. In den Schlagzeilen aller Zeitungen ist von uns zu lesen. Titelbilder, Tagesschau. Wir werden ermordet.
74 ist Reportage, Essay, Reisebeschreibung. Ein 500-seitiges Buch über das Dokumentieren des Völkermords und der Versuch, eine Sprache dafür zu finden. Darüber hinaus will Othmann auch die vielen Verfolgungen der Jesiden im Lauf der Jahrhunderte vergegenwärtigen. Der Titel des Buches bedeutet, dass die Gemeinschaft 2014 bereits den 74. historisch verbürgten Massenmord erlebte. Ronja Othmann reist in die kurdisch-jesidischen Gebiete, besucht Gedenkstätten und Flüchtlingscamps, trifft Verwandte und Freunde, manche knapp dem Morden entronnen. Sie hört den Überlebenden zu, wenn sie von der Terrorherrschaft des IS erzählen. Am Oberlandesgericht München verfolgt sie den Prozess gegen die deutsche IS-Anhängerin Jennifer W., die mit ihrem Mann, einem arabischen Dschihadisten, in Fallujah eine jesidische Frau versklavte und deren Kind verdursten ließ. In akribischen Protokollen sind hier Details aus dem monströsen Alltag des Islamischen Staats zu erfahren.
Fast 6000 jesidische Frauen und Mädchen, lese ich, waren in IS-Gefangenschaft. Nahezu jede wurde vergewaltigt. Bis heute wurde nur die Hälfte aus der Gefangenschaft befreit oder konnte fliehen.
Othmann befasst sich mit Definitionen des Begriffs Genozid. Sie studiert Dokumente der Vereinten Nationen und Sachbücher über den Islamischen Staat, scheut auch nicht zurück vor den Blogs und Hinrichtungsvideos der Islamisten. Ausgiebig referiert sie die Reisebeschreibung des britischen Archäologen Austin Henry Layard, der im 19. Jahrhundert die Jesidengebiete erkundete und bereits von grausamen Verfolgungswellen und der Versklavung zu berichten wusste, welche die als Teufelsanbeter angefeindete Glaubensgemeinschaft zu erdulden hatte. Allein 1832 sollen 12.000 Menschen am Ufer des Tigris ermordet worden sein. Auch wenn Roman auf dem Umschlag steht, 74 ist keiner. Es gibt keine Spielfreiheit der Fiktion. Die Instanz des erzählenden Ichs ist dennoch wichtig, denn sie hält den ausufernden Text zusammen und macht das Umkreisen des Unbegreifbaren psychologisch plausibel. Wenn die Beschreibung des Unbeschreiblichen immer nur eine Annäherung sein kann, dann braucht es eine Figur, die diese Annäherung vollzieht.
Ich schreibe, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was der Kopf weiß, und dem, was er erfassen kann.
Das größte Problem des Buches ist sein Ehrgeiz. Othmann belässt es nicht bei den Nöten der Jesiden. Sie erzählt auch vom Völkermord an den Armeniern, von den Massenmorden Saddam Husseins, von den zu Minenräumen missbrauchten Kindersoldaten im iranisch-irakischen Krieg, von der Folter in türkischen Gefängnissen und der nicht endenden Misere der staatenlosen Kurden, deren Milizen die Jesiden während der Angriffe des IS teils unterstützt, teils aber auch schmählich im Stich gelassen haben. So droht das Buch zu einem unübersichtlichen, seine Form nicht recht findenden Materialkonvolut zu werden. Die Rettung kommt im letzten Viertel. Othmann beschreibt hier in atmosphärischer Prosa, wie sie gemeinsam mit ihrem alle Religionen für Unsinn erklärenden Vater in die Gebiete der religiösen Fanatiker reist. Ohne männliche Begleitung wäre das nicht möglich. In der nordirakischen Region Shingal nimmt sie die Orte des Völkermords in Augenschein, fährt mit beklommenen Gefühlen durch die Dörfer der vormaligen IS-Anhänger, unversehrt neben den zerstörten Orten der Jesiden. Oft sind die Ruinen wegen der Sprengfallen noch immer nicht begehbar. Überlebende berichten, wie sich viele arabische Nachbarn an den Morden beteiligten.
IS-Kämpfer aus dem Ausland, das waren 20-Jährige aus Tschetschenien, China, Deutschland, Saudi-Arabien oder Libyen. Aber das, was uns angetan wurde, geschah mit Hilfe unserer sunnitischen Nachbarn. Sie haben ihnen gesagt, das sind Isiden, Kuffer, Ungläubige. Faris wiederholt das, was alle ständig wiederholen, als könnten sie es immer noch nicht begreifen. Es waren unsere Nachbarn, die uns verraten haben.
Ungeachtet ihrer multikulturellen Toleranz findet Othmann die islamischen Gebetsrufe an den Orten des Grauens schwer erträglich. Sie überlegt, ob sie ihr Unbehagen wegzensieren soll, schreibt es aber dennoch auf.
Wir stehen an einer Straßenecke, als plötzlich der Gebetsruf ertönt. Ich erschrecke, versuche mir nichts anmerken zu lassen, meinen Atem unter Kontrolle zu bringen. Sage mir, das ist doch jetzt albern, und werde wütend. Wie können die noch auf unseren Gräbern herumrollen?
Auch wenn 74 durch etwas mehr Straffung und Formung gewonnen hätte, es ist gut, dass Ronja Othmann mit einer Gründlichkeit, die sich und ihren Lesern keine mildernden Umstände gönnt, das Massakrieren im Namen des Islam dokumentiert. Mit sogenannter Islamophobie hat das nichts zu tun, denn eine Phobie ist ja die krankhafte Furcht vor etwas eigentlich Harmlosem.
Findet Wolfgang Schneider. Er besprach Ronja Othmanns neues Buch 74, erschienen im Rowohlt Verlag. In den kommenden Wochen ist Ronja Othmann damit auch auf Lesereise. Im Mai kommt sie auch nach Karlsruhe. Leipziger Buchmesse naht und mit ihr der Auftritt der Niederlande und Flandern als Gastland, oder vielleicht müsste man korrekter sagen, als Gastregion. Und deshalb erscheinen gerade viele neue Bücher aus der Gegend, auch Der ehrliche Finder von Lise Spitt. Dieser ehrliche Finder, das ist ein Junge namens Jimmy. Er ist 9 Jahre alt und wohnt in einem flämischen Dorf, irgendwann Ende der 1990er Jahre. Und in dieses Dorf hat es auch die Ibrahimis verschlagen, eine kosovo-albanische Flüchtlingsfamilie. Einer ihrer Söhne heißt Tristan und er ist Jimmys Sitznachbar in der Schule. Gleich spreche ich mit Lise Spitt über ihren Roman, doch zuerst hören wir mal, wie das ist mit den beiden Jungen und mit der Schule.
Alles, was Jimmy in jenen ersten Wochen fürchtete, nämlich, dass sie in der Klasse voneinander getrennt würden oder dass sich Tristan jemand anderem würde anschließen wollen, erwies sich als unbegründet. Die Lehrerin garantierte ihm, dass sie bis zum Ende des Schuljahres nebeneinander sitzen bleiben dürften. Ihnen wurde lediglich aufgetragen, die Plätze zu tauschen, weil sich herausstellte, dass Tristan auf dem rechten Ohr schlecht hörte. Wenn Jimmy nicht aufpasste, lief er die ganze Zeit mit einem breiten Grinsen auf den Lippen herum. Einem Grinsen, das er aber doch besser zu unterdrücken versuchte, weil die Mobber aus der 5. und 6. Klasse nicht merken durften, dass er, Slois Streberlaus, Sloischen Kackmäuschen, endlich mal Glück hatte. Sie würden es sofort zerstören, so wie sie sein lächelndes Gesicht auf dem großen Schulfoto am schwarzen Brett auf dem Gang durch eine Heftzwecke ersetzt hatten. Die Lehrerin hatte Tristan, als er sich nach ungefähr 2 Monaten mit Hilfe von Stichwörtern verständlich machen konnte, in einer eigens ihm gewidmeten Erdkundestunde mit dem Zeigestock auf der Karte zeigen lassen, wo genau er herkam und welchen Weg er zurückgelegt hatte. Vom Nordwesten des Kosovo, durch den Nationalpark nach Montenegro, durch Albanien, über das Adriatische Meer bis zum Stiefelabsatz von Italien. Sie waren tagelang fast ohne Essen durch die Berge geirrt. Die Kleinsten der Familie wurden von den Größeren mitgeschleppt. Kosovo lag in Luftlinie ungefähr 2000 Kilometer von Belgien entfernt. Aber sie waren keine Vögel. Sie hatten Grenzposten passieren müssen. 2-mal kehrte der Zeigestock von Italien auf dem Landweg nach Albanien zurück. 2-mal waren sie nach der lebensgefährlichen Überquerung des Meeres in einen Bus zurück nach Albanien gesetzt worden. Beim 3. Mal hatten sie es geschafft, obwohl sie 1/2 Kilometer vor der Küste aus dem Boot gestoßen worden waren. Sie waren auch keine Fische. Ein Kind der Familie, mit der sie das kleine Boot teilten, hatte sich nicht bis ans Ufer retten können. Die Karte hatte einen Maßstab von 1:6 Millionen. Jimmy rechnete aus, wie viele Meter Tristan hatte marschieren müssen, um hierher zu gelangen. Es war ein Wunder, dass er noch 2 Füße hatte, dass sie nicht bis über seine Knöchel abgelaufen waren. Die Lehrerin hatte den Weg mit Klebestreifen markiert, die bis zum Ende des Schuljahrs an der Karte hängen blieben. Beim Anblick dieser gewundenen Route und der Vielzahl an anderen Richtungen, die möglich gewesen wären, überkam Jimmy jedes Mal ein Gefühl der Erleichterung. Tristan hätte überall landen können, in sämtlichen Ländern der Erde, in allen Dörfern, allen Schulen, allen Klassen. Aber er war ausgerechnet in Belgien, in Bovenmeer, in der Gemeindegrundschule, in der 3. Klasse, hier neben ihm gelandet.
Ja, Jimmy und Tristan sind Freunde und das ist für beide sehr gut in Der ehrliche Finder, dem neuen Roman von Lise Spitt, die jetzt bei mir im Studio ist. Guten Tag, Frau Spitt.
Hallo, Guten Mittag.
Ja, Sie sind eine der bekanntesten flämischen Autorinnen. 2 sehr erfolgreiche und auch sehr dicke Romane haben Sie bislang veröffentlicht. Ihr neuer Roman, der ist aber sehr viel dünner, sehr viel schmaler. Und das kommt, weil dieser Roman eine Auftragsarbeit war. 2023 war Der ehrliche Finder das sogenannte Boekweekgeschenk, das berühmte niederländische Bücherwochengeschenk. In Deutschland gibt es sowas leider nicht. Erklären Sie uns doch, was das ist, ein Boekweekgeschenk.
Het Boekenweekgeschenk in Nederland is een initiatief dat in Nederland al.
Das Bücherwochengeschenk gibt es in den Niederlanden schon seit etwa 60 Jahren. Jedes Jahr wird da ein Autor gebeten, einen Kurzroman zu schreiben oder eine Novelle. Und die darf nur 24.000 Wörter lang sein. Das ist also ein sehr scharf umrissener Auftrag. Und dieses Buch erscheint während der Bücherwoche als Geschenk an die Leser. Jeder, der in dieser Woche im Buchhandel ein niederländischsprachiges Buch kauft, kriegt das Bücherwochengeschenk gratis dazu. Das heißt, dass mein Buch, Der ehrliche Finder, in einer Auflage von 650.000 Exemplaren erschienen ist. Wenn man also gefragt wird, so ein Bücherwochengeschenk zu schreiben, dann ist das einer der ehrenvollsten Aufträge, die man im niederländischen Sprachraum bekommen kann.
Ja, das ist sowas wie der Ritterschlag in der niederländisch-flämischen Literaturszene. Ein Jahr vorher wird auch schon bekannt gemacht, wer das Bücherwochengeschenk für das nächste Jahr schreiben wird. Und das ganze Land wartet dann voll Spannung auf das Produkt. Hat sie das beim Schreiben nervös gemacht?
Ja, ich war sehr nervös, sicher um, dass der Pers eigentlich...
Ja, ich war sehr nervös, weil die Presse so ein Bücherwochengeschenk oft krass niedermacht. Vielleicht liegt es daran, dass man es gratis kriegt, dass da so besonders kritisch und schadenfroh drauf geschaut wird. Deshalb war es schon ungewöhnlich, dass mein Buch sehr positiv aufgenommen wurde.
Positiv empfangen ist. Es ist eigentlich keine enkele negative Rezension verschienen, was echt lobend.
Es gab keine einzige kritische Rezension. Das war natürlich toll, denn am ersten Abend der Bücherwoche gibt es immer einen Ball, wo die ganze Literaturszene im Gala-Outfit aufläuft. Und es gab schon Jahre, in denen über den Autor des Bücherwochengeschenks hinterrücks gekichert wurde. Aber mir ist es besser ergangen und ich konnte den Abend daher auch genießen.
Sie erzählen nun in dem Roman von einer jungen Freundschaft. Also da ist eben einerseits der flämische Junge Jimmy und auf der anderen Seite der Flüchtlingsjunge Tristan Ibrahimi. Die Ibrahimis sind Kosovo-Albaner, die 1999 vor den serbischen Angriffen fliehen mussten. Sie haben alles verloren, sie sind traumatisiert, aber als große Familie immerhin noch vollständig. Sie sind zu Fuß bis nach Belgien gelaufen, wo sie vorerst bleiben dürfen. Diese Freundschaft für die beiden Jungen, das ist ein großes Glück für beide, oder?
Ja, ich denke, anfanglich haben sie allebei, finden sie allebei heel erg iets wat ze nodig hebben in elkaar. Jimmy verlangt heel erg naar een vriend.
Ja, anfangs geben sie einander viel. Jimmy braucht jemanden, den er seinen Freund nennen kann, auch um sich selbst durch den anderen ein bisschen zu vervollständigen. Und Tristan sucht jemanden, der ihm die Sprache und die Gebräuche des Dorfes beibringt. Auch ein bisschen jemanden, der sich seiner erbarmt. So sorgen die beiden im Grunde füreinander. Jimmy hat endlich einen treuen Freund und Tristan hat jemanden, der ihn ins Dorf integriert. Aber es gibt auch einen Altersunterschied von 2 Jahren zwischen ihnen. Und die Freundschaft kriegt deshalb auch ein paar Risse. Das merkt man schon zu Beginn des Buches. Doch bis dahin hatten die beiden bereits ein paar sehr schöne Freundschaftsjahre.
Von glückselige Freundschaft absitzen eigentlich.
Ja, die Probleme treten dann auf, weil die Ibrahimis auch zurück sollen. Sie werden abgeschoben oder sie sollen abgeschoben werden. Zwei gute Freunde. Ich las, dass Sie eine ähnliche Geschichte selbst erlebt haben. Sie haben das Buch Elbi Senelay gewidmet. Das steht vorne auf der ersten Seite. Wer ist Elbi Senelay?
Elbi Senelay ist eine von meinen besten Jugendfreundinnen.
Elbi Senelay ist eine meiner besten Jugendfreundinnen. Sie war die Tochter einer großen kosovo-albanischen Familie, die in meinem flämischen Heimatdorf aufgenommen wurde. Und ich habe sie für dieses Buch aufgesucht. Wir hatten uns bestimmt 15 Jahre lang nicht mehr gesehen. Sie hat mir zum Beispiel sehr spezifische Details erzählt, wovon mich eins besonders beeindruckt hat. Sie schläft noch heute und ist inzwischen, so wie ich, 36 Jahre alt, mit eingeschaltetem Licht. Da läuft mir echt ein Schauer über den Rücken. Ich habe dieses Detail auch im Buch verarbeitet. Oder auch, dass die ganze Familie in den ersten Monaten in Flandern sicherheitshalber in einem Zimmer schlief. Das ist die intime Welt einer Flüchtlingsfamilie, von der im Dorf natürlich niemand etwas wusste. Aber heute kann Elbi über diese Zeit sprechen. Sie haben alle eine Niederlassungserlaubnis und alle Kinder haben eigene Familien gegründet. Ja, ohne sie hätte ich dieses Buch nicht schreiben können.
Tatsächlich beschreiben Sie genau diese Dinge auch, also dass die Familie in einem Zimmer zusammenschläft auf so einer Art Matratzenlager. Das findet der Junge Jimmy natürlich total super, weil es ein Spielplatz ist für ihn, aber er weiß nicht, was dahinter steckt. Und als er einmal da übernachtet, dann erlebt er das eben auch, dass alle zusammenschlafen da und auch aus Angst und das Licht bleibt an und die Leute haben Albträume. Ja, sie stammen aus einem kleinen Ort in der Nähe von Antwerpen, Viersel. Diesen Ort haben Sie insbesondere in Ihrem Roman Und es schmilzt ja gezeichnet. Es war ein ziemlich düsteres, depressives Bild von einem Dorf. In Bezug auf die Ibrahimis jetzt aber sind die Bewohner dieses Dorfes, es ist dasselbe Dorf, sind die Bewohner hilfsbereit und nett. Also hat das Dorf auch helle Seiten.
Ja, ich hatte eigentlich bei dem Schreiben von meinem Debütroman...
In meinem Debütroman habe ich mir etwas von der Seele geschrieben, das auch in so einem Dorf steckt. Alles Düstere und dass die Menschen nur glauben, einander zu kennen, aber doch oft etwas zu verheimlichen haben. Damals wurde ich oft gefragt, ob die Leute aus meinem Dorf nach meinem Roman nicht sauer auf mich waren und ob das da wirklich so schlimm ist. Ich habe damals natürlich nur einen Teil des Dorflebens genauer beleuchtet. Jetzt aber wollte ich eher sowas wie eine Ode ans Dorf schreiben und das hervorheben, was so eine kleine Gemeinschaft zu tun imstande ist. Die hellen Seiten einer Dorfgemeinschaft. Denn die kosovo-albanische Familie war sowas wie das Projekt des ganzen Dorfes. Jeder wollte etwas beitragen. Elbi hat mir auch noch mal erzählt, wer im Dorf alles etwas für sie getan hat. Und es war noch viel mehr, als ich gedacht hätte. Es gab da sehr viele stille Wohltäter. Manche gaben Geld. Einer hat den Kindern das Autofahren beigebracht, sodass sie ihren Führerschein schafften. Und ich wollte gerade diese Seite zeigen, dass ein Dorf die Kraft hat, sich um so eine Familie zu kümmern. Dieser Roman ist daher viel wärmer als Und es schmilzt, mein Debüt.
Es ist eigentlich ein warmer Verhaal als mein Debüt, Es schmilzt, ja.
Es ist auch eine sehr lustige Geschichte. Zum Beispiel spielt das Sammeln von Flippo-Plastikkärtchen aus Chipstüten eine große Rolle. Oder auch die Hilfsbereitschaft, die Sie geschildert haben, die führt dazu, dass ein bisschen zu viel abgegeben wird und irgendwann müssen die Ibrahimis ein Schild an die Tür machen. Wir haben schon alles, danke, bitte nicht noch mehr. Es ist sehr, sehr lustig. Gleichzeitig entwickelt sich die Geschichte aber auch so ein bisschen ins Schwermütige. Da geht es dann um Dynamiken unter Kindern. Die Kinder, die irgendwas planen, wir wollen nicht zu viel verraten, aber die etwas planen, was dann durchaus gefährlich werden kann und auch gefährlich wird. Das ist etwas, was es auch schon in Ihren vorherigen beiden Romanen gab. Diese Kinderwelt, die durchaus auch gefährlich werden kann, das interessiert Sie, oder?
Ja, ich denke, das Punkt, warum
Unschuld. Ja, der Moment, in dem sich Unschuld und Schuld verkehren. Es gibt im Leben eines jeden Kindes einen Moment, in dem ein bestimmtes Verhalten weitreichende Folgen haben kann und die Unschuld verloren geht. Diese dünne Trennlinie finde ich sehr interessant. Auch wie Kinder irgendwann anfangen, Erwachsene nachzuahmen und auch anfangen, mit Macht zu spielen. Das passiert ja auch zwischen Jimmy und Tristan. Es kommt zu einem Machtspiel.
Tristan bedenkt einen Plan und er zwingt.
Tristan schmiedet einen Plan und zwingt Jimmy mitzumachen. Jimmy hat sehr große Angst vor dem Schwimmen und die Geschwister bitten ausgerechnet ihn, in einen Kanal zu springen und so zu tun, als würde er ertrinken. Dann könnte Tristan ihn nämlich retten. Er würde dann der Held des Dorfes sein und vom Königspaar ausgezeichnet werden. Und dann dürfte die Familie in Belgien bleiben. Was die Kinder da aushecken, das ist natürlich nicht mehr unschuldig. Mit meinem Roman habe ich die warme Seite von Freundschaft beleuchtet, aber ich habe auch gezeigt, dass sie durch eine kleine Handlung völlig entgleisen kann. Also wenn das Vertrauen beschädigt wird. Es braucht nicht viel passieren, um eine perfekte Freundschaft zu brechen.
Die Perfektion zu halten und just zu brechen, eigentlich.
Jetzt treten die Niederlande und Flandern gemeinsam als Gastland bei der Leipziger Buchmesse auf. Sie werden da auch ihr Buch präsentieren. Und das Ganze läuft unter dem lustigen Motto Alles außer flach. Gastland, eigentlich müsste man sagen eben Gastregion, denn das verbindende Element ist ja die niederländische Sprache. Merkt man Ihrem Roman, mal abgesehen von Ortsnamen, merkt man Ihrem Roman eigentlich irgendwo an, dass er ein flämischer ist und kein niederländischer?
Er ist ein großer Gemeindedeler unter den niederländischen.
Ja, da gibt es natürlich viel geteilte Kultur. Aber es gibt im Buch auch viele kleine Gebräuche, kleine Namen. Selbst die Flippos, die Jimmy sammelt, waren in Flandern anders als in den Niederlanden. Ein Leser aus den Niederlanden wird ganz sicher merken, dass das Buch flämisch ist. Es ist auch anders geschrieben. Wir konstruieren in Flandern unsere Sätze anders. Oft werden flämische Bücher auch für das niederländische Publikum angepasst. Wir Flamen sind daran gewöhnt, unsere Schriftsprache zu verniederländischen. Ich selbst versuche immer, einen Kompromiss zu finden. Ich will mein flämisches Idiom behalten, mit einigen eigenen Worten, die man in Holland nicht kennt, aber der Leserschaft doch auch ein bisschen entgegenkommen und meinen Text anpassen, damit es keine Missverständnisse gibt. Im Deutschen merkt man das natürlich nicht mehr so. Ich habe mit Helga van Beuningen eine fantastische Übersetzerin, aber sie hat den Text im Deutschen natürlich nicht dialektal eingefärbt, sondern hat ihn einfach ins Hochdeutsche übertragen.
Sie hat vertaalt nach einem deutschen Dialekt oder so. Es ist gewoon allgemein Deutsch, ja.
Sie treten jetzt gemeinsam mit den Niederländern auf. Ist das für Sie auch natürlich, so zusammen aufzutreten? Oder denken Sie manchmal, Flandern könnte sich auch mal alleine präsentieren oder vielleicht zusammen mit Wallonien als Gastland Belgien?
Ik vind het logischer om hier met Nederland te staan als het gaat om literatuur.
Ich finde es logischer, im Literaturkontext mit den Niederländern zusammen aufzutreten. Wir teilen einfach sehr viel. Gemeinsame Sprache, gemeinsame Autoren. Literarisch betrachtet ist Belgien ja sehr gespalten. Ich kann im französischsprachigen Belgien nur gelesen werden, wenn mein Buch in Paris übersetzt wurde, also in Frankreich. Und die Wallonen wiederum müssen in die Niederlande, um ins Niederländische übersetzt zu werden. Denn da sitzen die großen Verlage. Ich finde es daher sehr natürlich, dass wir uns hier als eine Literaturregion präsentieren. Ob man das dann flämisch oder niederländisch nennt, finde ich eigentlich weniger wichtig, als hier gemeinsam aufzutreten.
Minder belangrijk dan het feit dat wij hier samen staan.
Und gemeinsam werden Sie auftreten. Die Buchmesse wird spannend. Und auch vorher und nachher und auch in anderen Städten treten niederländische und flämische Autorinnen und Autoren auf. Mein Name ist Katharina Borchert und hier im SWR2-Studio war Lise Spitt mit ihrem neuen Roman Der ehrliche Finder, aus dem Niederländischen übersetzt von Helga von Beuningen, erschienen im Verlag S. Fischer. Lise Spitt, vielen Dank für den Besuch.
Heel graag gedaan.
Gern geschehen.
Gudrun ist aus ihrer Küche verschwunden. Zurückbleiben nur ein bisschen Küchenchaos und eine Lösegeldforderung. So kann's gehen im beschaulichen Island. Eigentlich ist es eines der sichersten Länder der Welt, zusammen mit den anderen nordischen Ländern. Und vielleicht schreibt man genau deshalb dort die schwärzesten Krimis. Damit wenigstens abends im Lehnstuhl der Puls mal ein bisschen raufgeht. Martin Hahn ist kürzlich mal wieder auf Island gewesen und er hat dort die sehr erfolgreiche Krimi-Autorin Lilja Sigurðardóttir besucht. Nach einer Reykjavik-Trilogie hat sie sich nun an eine neue Serie gesetzt. Gemütlich zu Hause. Gemütlich?
Das hier ist mein Schreibzimmer. Hier herrscht das totale Chaos. Aber das hier ist Malinche. Sie ist mein Ghostwriter.
Mein Ghostwriter Malinche.
In einer kleinen viereckigen Vitrine auf Lilja Sigurðardóttirs Schreibtisch sitzt ein Totenkopf. Ein menschlicher Schädel aus dem 16. Jahrhundert. Ein Geschenk ihres Vaters, der als Historiker länger in Mexiko forschte.
Der stammt aus einer Kirche in Mexiko-Stadt. Sie haben dort den Fußboden ausgetauscht. Mein Vater fragte, was macht ihr da? Die einheimischen Arbeiter sagten, wir räumen die Knochen weg, weil wir den Boden reparieren. Willst du einen? Sie warfen einen Schädel hoch und mein Vater fing ihn auf. Seitdem ist er der gute Geist unserer Familie. Ich bekomme von ihm viel positive Energie. Er sitzt auf meinem Tisch und schaut mir beim Schreiben zu.
Ein Totenkopf inmitten der Idylle. So lassen sich auch Lilja Sigurðardóttirs Krimis lesen. Gemeinsam mit ihrer Familie, einer Handvoll Hühner und ihrem Hund Dr. Arni wohnt die Autorin heute an einem See, rund 30 Autominuten östlich von Reykjavik. Am Horizont leuchten schneebedeckte Berge.
In Island leben wir in einer Gesellschaft, die von außen betrachtet sehr gut aussieht. Aber es gibt auch dunkle Ecken. Und ich finde, der Kriminalroman ist ein gutes Mittel, um die Schattenseiten einer Gesellschaft zu betrachten.
In ihrer neuen Krimiserie widmet sich die Autorin so unbequemen Themen wie Wirtschaftskriminalität und Gewalt gegen Frauen. Heldin der Romane ist Aurora Jonsdóttir, eine britisch-isländische Detektivin, die sich auf Finanzbetrug spezialisiert hat. Doch bald muss sie nicht nur verstecktes Geld suchen, sondern auch ihre Schwester, denn die verschwindet plötzlich.
There is a lot of financial crime.
Es gibt eine Menge Wirtschaftskriminalität. Es gibt viel sexuelle Gewalt. Es gibt viel Gewalt gegen Frauen. Es gibt ein großes Drogenproblem. Es gibt so viele Dinge in Island, von denen man im Ausland nichts weiß. Schusswaffen hingegen gibt es hier kaum. Die findet man in isländischer Kriminalliteratur deshalb so gut wie nie.
We don't have gun crime, really.
Höllenkalt, Teil 1 der Serie, spielt im ewigen Licht des isländischen Sommers. Eine Zeit, in der die Sonne nie untergeht. Die Autorin verzichtet damit bewusst auf die Dunkelheit, die in vielen anderen nordischen Krimis für Atmosphäre sorgt.
Ich wollte versuchen, diese Jahreszeit in Island zu begreifen. Der ewige Tag. Zu dieser Zeit des Jahres wird jeder ein bisschen komisch. Man hat wahnsinnig viel Energie.
You get hyper-energetic.
Ein Schachzug, der Höllenkalt zu einem besonderen und unterhaltsamen Krimi macht. Denn ein bisschen komisch sind auch Sigurdar Dottirs Figuren. Ob Täter, Helden oder Nebendarsteller, in Höllenkalt haben alle dunkle Seiten und obsessive Tendenzen. Sie wälzen sich in Geld, rasieren sich mehrmals pro Tag oder jäten nachts Unkraut.
Yeah, I don't like.
Ich mag keine Figuren, die nur gut oder böse sind. Jeder hat eine dunkle Seite. Das finde ich interessant. Ich bin kein großer Agatha Christie-Fan. Ich bin eher der Patricia Highsmith-Typ. Mich interessieren die Grautöne.
Entsprechend ungewöhnlich ist auch Lilia Sigurðardóttirs Hobby.
Zur Entspannung bastle ich kleine isländische Häuser. Ich gebe dir eins mit.
Oh, that's very nice.
Yeah, you're welcome.
To do something in your hands.
So benutze ich meine Hände auch mal, nachdem ich den ganzen Tag mit dem Kopf gearbeitet habe. Ich kann nicht stricken. Ich bin wahrscheinlich die einzige isländische Frau, die nicht strickt. Also bastle ich diese winzigen Holzhäuschen.
In Höllenkalt spielen die Lavalandschaften rings um Reykjavik eine entscheidende Rolle. Blutrot hingegen, Teil 2, spielt vor allem in den wohlhabenden Vororten der isländischen Hauptstadt. Neben Finanzexpertin Aurora tauchen hier weitere Figuren auf, die Leser bereits aus Höllenkalt kennen. Unter anderem Auroras Sidekick, ein unkrauthassender Polizeikommissar, und seine charismatische Nachbarin, eine Drag Queen. Doch der Fall, den die Ermittler lösen müssen, ist natürlich neu.
Ich habe mich von einem ungelösten norwegischen Kriminalfall inspirieren lassen, dem Fall Hagen. Es geht um eine Entführung. Die Frau eines wohlhabenden Geschäftsmannes verschwindet eines Tages aus der Küche. Und auf dem Küchentisch liegt eine Lösegeldforderung.
Wie in Höllenkalt gibt Sigurðardóttir dem Privat- und Liebesleben ihrer Figuren viel Raum. Und wie in Teil 1 werden die Kapitel abwechselnd aus der Sicht verschiedener Figuren erzählt. Als Leser hat man so das Gefühl, gemeinsam mit den Ermittlern am Fall zu arbeiten und Stück für Stück die Puzzleteile zusammenzufügen. Nur wirklich isländisch fühlt sich Blutrot nicht an. Das mag auch daran liegen, dass Landschaften und Wetter der Insel in diesem Roman keine Rolle spielen. Deswegen wünscht man sich am Ende das ewige Licht des isländischen Sommers aus Höllenkalt zurück oder einen Schneesturm, um die Geschichte eindeutig am Polarkreis zu verorten. Doch wer Englisch liest und schon mal in Band 3 der Serie schaut, dem wird klar, Kälte und Schnee haben sich Lilja Sigurðardóttir und ihr Ghostwriter Malinche für Teil 3 aufgehoben. Der heißt Schneeweiß und erscheint im Juni.
Marten Hahn besuchte Lilja Sigurðardóttir zu Hause in Reykjavik. Höllenkalt und Blutrot heißen die ersten beiden Teile um die Detektivin Aurora. Aus dem Isländischen übersetzt von Betty Wahl und Tina Flecken. Erschienen im Dumont Verlag. Sie hören SWR 2.
Thank you.
Jim, so hieß der versklavte junge Mann bei Mark Twain, der mit Huckleberry Finn auf einem Floß den Mississippi hinauffloh. Jim hatte nämlich gehört, dass sein Besitzer ihn verkaufen wollte. Also nichts wie weg, rauf nach Cairo, Illinois, in die Nordstaaten, wo die Sklaverei bereits abgeschafft war. Mit den Abenteuern des Huckleberry Finn schuf Mark Twain eine dieser Great American Novels. Aber klar, auch sie ist natürlich ein Produkt ihrer Zeit. Deswegen hat Percival Everett, Autor und Englischprofessor an der University of Southern California, Jims Geschichte nochmal neu erzählt. Und zwar aus Jims Perspektive. Und er trägt jetzt auch seinen ganzen Namen, James. Ulrich Rüdenauer hat den Roman gelesen.
Die Abenteuer von Huckleberry Finn, erstmals erschienen 1864, stehen am Anfang der modernen amerikanischen Literatur. Das behauptete Ernest Hemingway und er war mit dieser Ansicht nicht allein. Mark Twain hat mit seinem jugendlichen Erzähler Huck Finn eine faszinierende Außenseiterfigur geschaffen. Er hat die Odyssee als Road Novel in die damalige Gegenwart geholt und nicht zuletzt hat er einen zutiefst menschlichen Roman geschrieben. Einen prekären Gegenentwurf zur Unterdrückung und Gefangenschaft, wie es der Übersetzer Andreas Nohl auf den Punkt brachte, eine Kritik am systemischen Rassismus der USA. Auf seiner Flucht wird Huck von Jim begleitet, einem schwarzen Sklaven. Mit ihm erlebt er seine Abenteuer. Ihm kommt er im Laufe der Zeit immer näher. Mit ihm gelingt Twain eine der anrührendsten Figuren der Weltliteratur. Nun schenkt der afroamerikanische Autor Percival Everett diesem Jim ein zweites Leben. Sein neuer Roman, James, greift Mark Twains Geschichte und Figuren auf, aber erzählt wird nun aus der Perspektive Jims. Um es vorwegzunehmen, es ist ein meisterhaft komponierter, exzellent geschriebener, die Twainsche Utopie weiterdenkender Roman, den Nikolaus Stingel nuancen- und einfallsreich ins Deutsche gebracht hat.
Diese weißen Jungs, Huck und Tom, beobachteten mich. Sie spielten immer irgendein Fantasiespiel, in dem ich entweder ein Schurke oder ein Opfer war. Auf jeden Fall ihr Spielzeug. Es lohnt sich immer, Weißen zu geben, was sie wollen. Deshalb trat ich in den Garten und rief in die Nacht hinaus: »Wer sind das draußen im Dunkeln?« Sie rumorten unbeholfen herum, kicherten.
Den Weißen zu geben, was sie wollen, das heißt auch in eine Sklavensprache zu verfallen, sobald Aufseher, Miss Wharton, Tom Sawyer oder Huck Finn in der Nähe sind. Es ist eine Kunstsprache. Jim nämlich ist ein gebildeter Mann. Er hat sich Lesen und Schreiben beigebracht, steckt seine Nase heimlich in philosophische Bücher und er unterrichtet seine Tochter über die richtigen Verhaltensweisen und in der korrekten Sprache gegenüber den Herrschaften.
»Aber was sagst du ihr morgen, wenn sie dich fragt, ob es dir geschmeckt hat?«, fragte ich. Lizzie räusperte sich. »Miss Watson, das ist ja mal ein Kornbrett, wie ich's noch nie in meinem Leben gegessen hab.« »Probier's mit wo ich«, sagte ich. Das wäre die korrekte falsche Grammatik. »Das ist ja mal ein Kornbrett, wo ich noch nie in meinem Leben gegessen habe«, sagte sie. »Sehr gut«, sagte ich.
»That be some of cornbread luck never I had«, so heißt der Satz im englischen Original. Man hört und sieht, wie elegant Nikolaus Stingel diesen Tonfall in einen artifiziellen Dialekt übersetzt hat, der mit Verschleifungen arbeitet, auf korrekte Verbkonjugation verzichtet, Hilfsverben weglässt und so weiter. Mit diesem künstlichen und als künstlich herausgestellten Sklavenslang erzeugt Everett einen erstaunlichen Effekt. Die Herrschaftssprache wird lächerlich gemacht, indem den Herrschenden mit einer Kunstsprache begegnet wird, als müsste man mit ihnen wie mit Kindern sprechen, weil sie nicht aus ihrer schrecklichen, rassistischen Fantasiewelt gerissen werden sollen. Die schwarzen Figuren sind sich ihrer Lage bewusst, aber sie verweigern sich der Opferrolle. Vielmehr tricksen sie ihre Peiniger aus. Zugleich versuchen sie damit, von deren Brutalität verschont zu bleiben.
Je besser sie sich fühlen, desto sicherer sind wir.
Das lässt sich noch auf heutige Zeiten übertragen. Schwarze Eltern bringen ihren Kindern früh bei, sich in Gegenwart weißer Polizisten bloß nicht falsch zu bewegen oder etwas Falsches zu sagen, um nicht versehentlich erschossen zu werden. Wie Mark Twain bedient sich Everett einer Vielzahl von Tonfällen. Über die Sprache selbst wird von Unterdrückung und Gewalt und von Akten der Emanzipation erzählt. Etwa wenn er sein Jim über Himmel und Hölle, über proleptische oder dramatische Ironie, über die subversive Kraft der Literatur und des Lesens sinnieren lässt. Ein Bleistiftstummel, für den ein anderer Sklave sein Leben gelassen hat, wird für ihn zum gewichtigen Schatz. Das Schreibwerkzeug hat eine größere Bedeutung und Wirkmacht als eine Waffe. Es wird zum Symbol der Befreiung schlechthin. Darüber hinaus ist James aber, wie auch Twains Huckleberry Finn, eine grandios gebaute, satirische, anrührende, höchst unterhaltsame Abenteuergeschichte. Eine in Episoden erzählte Reise in die Freiheit, eine Flucht auf dem Floß über den Mississippi, an dessen Ufern allerlei Gefahren in Form von Gaunern und Sklavenjägern lauern. Jim reist aus, weil er von seiner Besitzerin verkauft werden soll. Huck wiederum flieht vor seinem gewalttätigen Vater, der bei Everett womöglich gar nicht Hucks Vater ist. Mal ist James sehr nah dran an Twains Klassiker, etwa wenn Huck sich als Mädchen verkleidet, um Informationen und Nahrung zu beschaffen, oder wenn Jim und er zwei Trickbetrügern begegnen, die sich als Nachfahren eines Herzogs und eines Königs ausgeben. Zwischendurch trennen sich die Wege der Flüchtenden, und natürlich erleben wir nun die Geschehnisse aus dem Blick von Jim selbst. Er wird beispielsweise von einer Gruppe von Minstrel-Sängern gekauft und so geschminkt, dass er bei Auftritten als Weißer durchgeht, der sich als Schwarzer verkleidet. Auch ein anderer, sehr hellhäutiger Schwarzer lebt heimlich unter den Virginia Minstrels.
»Was ist das Ganze hier eigentlich?«, fragte ich. »Das Gesinge.« Er blickte sich um. »Die neueste Mode ist, dass Weiße sich schminken und sich zu ihrer Unterhaltung über uns lustig machen. Sie singen unsere Songs?«
Percival Everetts Hommage an Mark Twain, an seinen Humor und seine Menschlichkeit, nimmt viele Wendungen. James schreibt die Geschichte weiter und um. Auch wenn der Roman im 19. Jahrhundert spielt, er ist absolut zeitgenössisch, radikal, inspirierend. Er spricht von der Freiheit der Literatur, Vergangenheit mit der Gegenwart zu verknüpfen und Randfiguren ins Rampenlicht zu rücken.
James heißt der neue Roman von Percival Everett. Nikolaus Stingel hat ihn aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist er im Verlag Karl Hanser. Sie hörten eine Besprechung von Ulrich Rüdenauer.
Als Bernadine Evaristo ein Kind war, ging sie jeden Samstag in die Bibliothek und holte sich zwei Bücher. Das Lesefutter für die Woche. Eine schöne Samstagsroutine könnte man direkt mal nachmachen. Und vielleicht hängt man eine Tasse Kaffee gleich noch an und fängt schon mal im Café ein bisschen an zu schmökern. Man könnte sich zum Beispiel einladen lassen ins London des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts, lange her. Denn da spielt Evaristos eigener Roman Zuleika. Das ist eigentlich schon ein älteres Werk von ihr, doch bei uns wird Bernadine Evaristo ja erst seit 2019 entdeckt, seit sie den Booker Prize erhielt. Jetzt also ist Zuleika erschienen und Marie Schöss hat die Zeitreise gewagt.
Was soll denn das? Diese Autorin, die für ungemein gegenwärtige Themen und Texte bekannt ist, für politisch engagierte Literatur, die einen packt, weil sie viel mit der eigenen Zeit, mit eigenen Verletzlichkeiten, Unsicherheiten zu tun hat, diese Autorin springt ins zweite nachchristliche Jahrhundert und erzählt in Versen eine Art Epos quasi auf den Spuren von Vergil und Homer? Tut sie nicht. Also tut sie schon, aber anders. Wenn dieses Buch ein Epos ist, dann ein Anti-Epos. Eine Provokation der Tradition. Personal, Ton, Takt unterlaufen die klassischen Muster.
Was waren alle neidisch auf mich? Die Bella Negrita aus einem Hinterzimmer an der Gracechurch Street, die sich einen Patrizier aus Rom geangelt hat, obwohl ihre Eltern übers Meer aus Khartoum kamen, ganz ohne glänzenden Thron und goldenes Heck, stattdessen proppenvoll mit kotzenden Blagen und Kühen, die ihnen dampfende Fladen auf die nackten Füße kackten. So parfümiert zogen sie nach Londinium ein, auf einem Esel, mit schmalem Geldbeutel und fetten Träumen.
Hier spricht Zuleika. Eine junge Frau oder besser ein Mädchen, das mit 11 Jahren verheiratet wird. Ein echter Glücksfall. Der Mann ist Römer und will sie trotzdem, diese schöne Schwarze ohne Geld, eigentlich ja noch ein wildes Kind, das bisher unbehelligt mit nichts als einer Freundin durch die Straßen Londons zog, jetzt aber das Haus nur noch auf einer Sänfte verlassen darf. Ein Glücksfall, also immerhin für die Eltern. Für das Mädchen, das sich nach der ersten gemeinsamen Nacht wie tot fühlt, nicht ganz.
Rund um das Hochzeitsbett flackerten Flammen. Er drapierte mich, schälte die Schichten von mir ab wie feuchte Rosenblätter, lutschte an meinen Zehen, nannte mich Mer Delicia, spreizte mir die Beine und hielt mir eine Kerze an die Vulva, bis die Flammen drohten, als Schrei aus meinem Mund zu lodern, aber da lag ja seine Hand.
Bernardine Evaristo springt hier tatsächlich ins 2. Jahrhundert nach Christus. Großbritannien steht unter römischer Herrschaft. Gewalt ist an der Tagesordnung und Migration schon damals ein Normalfall. Überhaupt ist Evaristus Londinium immer auch das London unserer Zeit, was die Autorin wie ihre famose Übersetzerin Tanja Handels in jeder Zeile hörbar macht. Pidgin und Jugendsprache stoßen da auf Fetzen Latein. Der Sound der antiken Villen clasht mit dem aus den Straßen der Gegenwart.
Ich kam dann zu Clarissa, einer arroganten Römer-Bitch, die mir Benimmstunden erteilte. Ich lernte reden, essen, furzen, mein Amor amas amat runterbeten und mein Plebeier-Kreolisch in die Tonne treten. Zuleika accepta est. Zuleika delicata est. Zuleika scheiß Musterkind vom Dienst est.
Diese Sprache ist nie fauler Kompromiss, nie scheinbar zeitlos oder bloß gemäßigt antiquiert. Es wirkt, als wären Tonspuren aus verschiedenen Jahrhunderten, verschiedenen Stadtvierteln übereinander gelegt. Und mal wird die eine Spur hochgezogen, dann die andere. Das 2. Jahrhundert ist es nie ganz hier und jetzt. Jeder Satz operiert im unheimlichen Grenzgebiet des Dazwischen. Und das nicht bloß sprachlich. Evaristo arbeitet in diesem Versroman an den Grenzen von Räumen, Zeiten, Genres. Rom ist zu dieser Zeit Aggressor, wie es Großbritannien in der jüngeren Geschichte war. Die imperiale Gewalt des Römischen Reichs stößt einen direkt auf die koloniale Gewalt Großbritanniens. Von der Antike zu lesen, ohne an die Moderne zu denken, ausgeschlossen. Und auch die etablierte literarische Form wird nur genutzt, um das Etablierte aus den Bahnen zu werfen.
Er hat mir die Ilias von Homer zu lesen aufgedrängt, die ich ganz ehrlich so richtig öde fand. Nichts als Belagerung von Troja. Wen interessiert das? Geht's vielleicht noch altmodischer?
Das hier ist ein früher Text von Bernardine Evaristo, ihr zweiter Roman. Aber der Mut, der aus ihm spricht, ist der Mut einer reifen Autorin. Einer, die sich vorgenommen hat, in jedem Buch etwas zu riskieren. In jedem Buch zu testen, was Literatur kann und sich selbstbewusst der klassischen Mythen und Motive zu bemächtigen.
Marie Schöss besprach Zuleika von Bernardine Evaristo, aus dem Englischen übersetzt von Tanja Handels, erschienen im Verlag Tropen. Am 30. Mai wird Bernardine Evaristo übrigens die Eröffnungsrede beim Schwarzen Internationalen Literaturfestival in Recklinghausen halten. Für alle Fans, die auch eine längere Anreise nicht scheuen. 30. Mai, Recklinghausen. Ist aber noch ein bisschen hin. Und zum Schluss noch eine kleine Lesung, eine Kafka-Lesung. Denn 2024 wird Kafkas 100. Todestag begangen. Dazu gibt's zwei Extrafolgen des TV-Magazins Lesenswert. Dennis Scheck spricht mit Autor Daniel Kehlmann und Regisseur David Schalko über Kafka. Kafka-Rundgang durch Prag inbegriffen. Bei den Dreharbeiten las David Schalko auch seine Lieblingsgeschichte von Kafka vor, Die Sorge des Hausvaters. Diese Geschichte über das eigenartige Zwirnspulenmännchen namens Odradek.
Die Sorge des Hausvaters. Die einen sagen, das Wort Otradek stamme aus dem Slawischen und sie suchen aufgrund dessen die Bildung des Wortes nachzuweisen. Andere wieder meinen, es stamme aus dem Deutschen, vom Slawischen sei es nur beeinflusst. Die Unsicherheit beider Deutungen aber lässt wohl mit Recht darauf schließen, dass keine zutrifft, zumal man auch mit keiner von ihnen einen Sinn des Wortes finden kann. Natürlich würde sich niemand mit solchen Studien beschäftigen, wenn es nicht wirklich ein Wesen gäbe, das Otradek heißt. Es sieht zunächst aus wie eine flache, sternartige Zwirnspule und tatsächlich scheint es auch mit Zwirn bezogen. Allerdings dürften es nur abgerissene, alte, aneinander geknotete, aber auch ineinander verfitzte Zwirnstücke von verschiedenster Art und Farbe sein. Es ist aber nicht nur eine Spule, sondern aus der Mitte des Sternes kommt ein kleines Querstäbchen hervor und an dieses Stäbchen fügt sich dann im rechten Winkel noch eines. Mit Hilfe dieses letzteren Stäbchens auf der einen Seite und einer der Ausstrahlungen des Sternes auf der anderen Seite kann das Ganze wie auf zwei Beinen aufrecht stehen. Man wäre versucht zu glauben, dieses Gebilde hätte früher irgendeine zweckmäßige Form gehabt und jetzt sei es nur zerbrochen. Dieses scheint aber nicht der Fall zu sein. Wenigstens findet sich kein Anzeichen dafür. Nirgends sind Ansätze oder Bruchstellen zu sehen, die auf etwas derartiges hinweisen würden. Das Ganze erscheint zwar sinnlos, aber in seiner Art abgeschlossen. Näheres lässt sich übrigens nicht darüber sagen, da Otradek außerordentlich beweglich und nicht zu fangen ist. Er hält sich abwechselnd auf dem Dachboden, im Treppenhaus, auf den Gängen, im Flur auf. Manchmal ist er monatelang nicht zu sehen. Da ist er wohl in andere Häuser übersiedelt. Doch kehrt er dann unweigerlich wieder in unser Haus zurück. Manchmal, wenn man aus der Tür tritt und er lehnt gerade unten am Treppengeländer, hat man Lust, ihn anzusprechen. Natürlich stellt man ihm keine schwierigen Fragen, sondern behandelt ihn, schon seine Winzigkeit verführt dazu, wie ein Kind. »Wie heißt du denn?«, fragt man ihn. »Otradek«, sagt er. »Und wo wohnst du?« »Unbestimmter Wohnsitz«, sagt er und lacht. Es ist aber nur ein Lachen, wie man es ohne Lungen hervorbringen kann. Es klingt etwa so wie das Rascheln in gefallenen Blättern. Damit ist die Unterhaltung meist zu Ende. Übrigens sind selbst diese Antworten nicht immer zu erhalten. Oft ist er lange stumm wie das Holz, das er zu sein scheint. Vergeblich frage ich mich, was mit ihm geschehen wird. Kann er denn sterben? Alles, was stirbt, hat vorher eine Art Ziel, eine Art Tätigkeit gehabt und daran hat es sich zerrieben. Das trifft bei Otradek nicht zu. Sollte er also einstmals etwas noch vor den Füßen meiner Kinder und Kindeskinder mit nachschleifenden Zwirnsfaden die Treppen hinunterkollern? Er schadet ja offenbar niemandem. Aber die Vorstellung, dass er mich auch noch überleben sollte, ist mir eine fast schmerzliche.
Regisseur David Schalko las Die Sorge des Hausvaters ab nächster Woche im SWR Fernsehen und auch in der ARD Mediathek. Das war das Lesenswert-Magazin auf SWR 2. Heute besprachen wir 74 von Ronja Othmann, erschienen bei Rowohlt. Der ehrliche Finder von Lise Spitt, Fischer Verlag. Die beiden Krimis Höllenkalt und Blutrot von der Isländerin Lilja Sigurðardóttir, Dumont Verlag. Percival Everetts neuen Roman James, Verlag Karl Hansa. Und Zuleika von Bernadine Evaristo aus dem Tropenverlag. Und ganz zum Schluss gab es noch eine kleine Kafka-Lesung, Die Sorge des Hausvaters. Die Musik machte heute Thierry Massoubre, Behind the Strings heißt sein Album. Jetzt ist es gleich 18 Uhr und wir senden die Nachrichten. Und dann das Hörspiel am Sonntag. Und das ist heute das Stück Love, 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 wie die Beatles, von der britischen Autorin A.L. Kennedy. Um die Technik kümmerte sich heute Andrea Gress. Am Mikrofon war Katharina Borchardt.